Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und bei mir zu Gast der Robert Glashüttner. Guten Morgen.
Guten Morgen, Manu.
Du warst schon ein paar Mal zu Gast hier bei dem wohl täglichsten Podcast, der sich mit Spielen beschäftigt. Beim letzten Mal hatten wir auch das Pinball-Thema, da haben wir über die Zen-Pinball-Serie geredet, beziehungsweise wir wollten eigentlich nur über ein paar neue Tische sprechen und haben dann deutlich ausgeholt und haben über alle möglichen Pinball-Tische geredet. Und du bist ja nicht nur bei FM4 und so aktiv, sondern du hast auch ein Pinball-Blog, über das wir letztes Mal gesprochen haben.
Genau, theballiswild.net. Und ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da war das, worüber wir jetzt reden werden, noch gerade nicht erschienen.
Genau, und da habe ich auch gesagt, dich lade ich auf jeden Fall wieder ein als Pinball-Experte. Und darum soll es heute gehen. Wir reden nämlich über das von dir damals angesprochene Rollers of the Realm, was man am Namen vielleicht schon so ein bisschen raushören kann. Es geht einerseits um rollende Bälle, andererseits aber auch um einen Realm. Also es hat irgendwelche Rollenspielaspekte. Und der geneigte Zuhörer mag sich jetzt fragen, ein Pinball-Tisch mit Rollenspielelementen, wie soll das denn funktionieren? Aber genau das ist es eigentlich, gell?
Eigentlich ja, also das ist interessant, weil wenn man das so in ein, zwei Sätzen erklärt, wie du es gerade getan hast, und man hat man kein Bild dazu. Also ich glaube, die wenigsten haben eine Idee, wie das funktionieren könnte. Wenn man es da mal spielt oder ein paar Screenshots zumindest gesehen hat, klappt es eigentlich ganz gut. Also es ist ja eigentlich nicht so kompliziert.
Genau. Aber vielleicht muss man vorweg kurz sagen, es ist nicht einfach nur ein Pinball-Tisch mit einem Rollenspiel, mit einer Rollenspieloptik, weil sowas gibt es ja durchaus öfter.
Eben, es ist eigentlich ein Rollenspiel, wo man auch tatsächlich leveln kann und es unterschiedliche Charaktere gibt, sonst wäre es ja kein Rollenspiel. Aber das findet eben alles auf Flippertischen statt und die Charaktere sind eben auch keine humanoiden Wesen, sondern Flipperkugeln, die eben unterschiedliche Eigenschaften haben, unterschiedlich groß sind, unterschiedliche Spezialfähigkeiten und so weiter.
Genau, das Ganze ist in so ein Standard-Fantasy-Setting eingebettet. Also die Hauptperson am Anfang ist ein Mädchen mit einem Hund. Und da geht's eigentlich auch schon los. Wenn man dann die Fähigkeit hat, den Hund zu rufen, dann kommt nicht einfach nur ein Hund angelaufen in der Geschichte, sondern es ist quasi ein kleiner Multiball, weil dann eine zweite Kugel auf dem Spielfeld mit dir rumflitzt. Das heißt, der Hund greift dann für dich auch andere Targets und andere Ziele an. Und alles, was bei so Flippertischen vorkommt, Bumper, die Flipper selber, irgendwelche Hit-Targets, ist alles sehr schön eingebettet in so eine, ja, ich sage jetzt mal, so eine mittelalterliche Ritterkulisse.
Genau, und eins der, ich glaube, oder das ohnehin erste Quest, falls man so nennen kann, das darf man auch verraten an dieser Stelle, glaube ich, ist ja auch sehr nett, weil du gerade den Hund erwähnt hast. Ne? Also dann gibt es eben diesen Hund, der quasi dann eine zweite Kugel ist. Und ganz am Anfang muss man so die Wachen ablenken, indem man die Hundekugel zu den Wachen schickt und die denken, oh, der nette Hund. Und währenddessen kann die Rogue-Frau dann als ihre Kugel, als diese ist, quasi durchschleichen ins nächste Level. Auch ein sehr schöner Start ins Spiel, finde ich.
Genau, und das Ganze läuft dann über sehr viele Tische. Also der Tisch ist quasi immer im Mittelpunkt. Die einzelnen Levelabschnitte, man wandert wirklich wie bei so einem Adventure durch verschiedene Gebiete. Dann gibt's da mal ein Sumpfgebiet, dann gibt's einen Friedhof, dann gibt's irgendwie die Stadt. Dann musst du versuchen, in die Stadt reinzukommen, indem du Targets triffst, damit das Tor aufgeht. Das heißt, man bewegt sich über sehr viele Tische. Die Tische sind also nicht so ausgearbeitet wie jetzt bei einem Zen-Pinball, wo man versucht, auf einem Feld möglichst viel Highscore zu kriegen, sondern man hat eher so Ziele, bestimmte Sachen freizuschalten, damit man in den nächsten Levelabschnitt kommt.
Genau, und es gibt ja keine Punkte im klassischen Sinne, die ja üblicherweise nur da sind, um sich eben vergleichen und messen zu können gegenseitig, sondern es gibt Experience Points und dann eben Gold, das man sammelt, wenn man bestimmte Targets trifft und mit denen man dann auch irgendwelche Upgrades kaufen kann. Oder es gibt ja auch Zusatzcharaktere, nicht? Also es gibt ja diese Hauptcharaktere, die sind insgesamt, glaube ich, so 6 oder so.
Fünf, sechs, sowas.
Und dann gibt es, glaube ich, noch 5 zusätzliche, die man eben optional freischaltet.
Söldnerkugeln,
stimmt, ja.
Und trotzdem ist es aber sehr pinballig. Also es hört sich jetzt so an, als wäre einfach nur so ein bisschen mit einer Kugel da rumschießen. Aber es fühlt sich schon sehr pinballig an in dem Bezug, dass man zum Beispiel Du siehst zum Beispiel rechts oben einen kleinen Wachturm, auf der wiederum zwei kleine Flipper sind. Und du musst dann versuchen, mit dieser Kugel quasi diese Ramps, die man bei normalen Flippertischen auch hat, hochzufahren und dort oben dann mit den weiteren Flippern dort bestimmte Sachen abzuschießen. Oder du hast Wachsoldaten mit Schildern, die du nur von hinten treffen kannst. Ja? Das heißt, du musst dann mit der Kugel versuchen, außen rum zu schießen um die Bahn, damit die Kugel von oben runterfällt. Oder du wechselst dann eben zum Beispiel im Laufe des Spiels, erhältst du dann mehrere Personen eben freigeschaltet. Dann hast du zum Beispiel eine Ritterkugel, die kann zum Beispiel auch Schilde zerstören oder Hindernisse. Da stehen dann so Holzkisten rum und erst wenn du diese Holzkisten weggeballert hast mit der Ritterkugel, kannst du wieder zurückwechseln zur anderen Kugel, um dann diese Rampe hochzufahren und so weiter und so fort. Also solche Sachen sind sehr vielfältig eingesetzt.
Wobei die allerwichtigste Funktion, um vielleicht ein bisschen etwas von unserem Gram, über den wir sprechen wollen, glaube ich, später vorwegzunehmen. Es gibt ja die Heilerkugel, denn wenn man angegriffen wird, was ist das Wichtigste beim Flippern? Das Wichtigste sind natürlich die Flipperfinger und die können zerstört werden von den Gegnern, die halt auf den Flippertischen herumstehen und dort halt auch mit Pfeilen dich beschießen und so weiter. Das heißt, wenn du nicht aufpasst, werden deine Flipperfinger immer kürzer.
Das ist echt geil.
Sie am Schluss nur noch so Stubbel sind und dann ist natürlich total vorbei. Das heißt, man muss immer wieder die Heilerin-Kugel mit ihr spielen, also auf sie schalten quasi, dann regeneriert sich die Flipperfinger wieder. Und wenn man da irgendwie den richtigen Zeitpunkt verpasst, kann man gleich aufhören, finde ich. Zumindest in den späteren Levels.
Ja, das muss man sehr geschickt einsetzen, weil die Flipperkugel, nicht die Flipperkugel, wie nennt man, die Heilerkugel macht zum Beispiel selber kaum Schaden. Also mit ihr dauerhaft zu spielen macht auch keinen Sinn, weil dann kriegst du die Gegner nicht weg. Und du musst dann aber auch bestimmte Targets, also so Drop-Targets zum Beispiel, da stehen drei so Schilder an der Seite links oder Leuchten im Kerker, die du dann irgendwie aktivieren kannst, die geben dir dann Mana und damit heilst du dann wieder deine Flipperkugeln. Und dann musst du wieder die Kugel, wie nennt man diesen, wenn man die Kugel so zwischen dem Finger und der Rampe aufhält. Gibt es da einen Namen für?
Ach so, trappen.
Wenn man die trappt, genau.
Das super Fachwort wäre cradeln.
Wenn man die Kugel cradelt,
ja.
Jetzt habe ich einen Ohrwurm von diesem Cats in the Cradle. Wenn man die Kugel da cradelt, dann kann man mit der Hoch-Runter-Taste die Kugeln wechseln und nur da. Oder du verlierst halt eine Kugel.
Ja. Das ist, ich dachte ja auch immer, die längste Zeit während des Spielens, dass man quasi immer, wenn man die Kugel trappt, egal mit welchem Flipperfinger man wechseln kann, es geht aber nur mit den Hauptflipperfingern, also mit denen, die immer unten sind. Ne? Ja. Und so wie du eben erwähnt hast, es gibt ja bei manchen Levels ja auch mehrere Flipperfingern, aber mit den anderen geht's dann nie. Das ist manchmal ein bisschen ein Problem, weil das erstens ein bisschen den Flow zerstört, einerseits und andererseits halt auch Zeit kostet, was bei manchen Bossen dann gar nicht so unproblematisch eben ist.
Nee, das ist auch recht anspruchsvoll, das Spiel. Also es ist schon schwierig in Bezug darauf, dass man eben sehr gezielt auch spielen muss. Was bei vielen Flippertischen kann man ja einfach mal so drauf los schnalzen, sage ich jetzt mal, und hat trotzdem Spaß und kriegt ein paar Punkte. Aber wenn man in einen Flippertisch richtig die großen Punkte abheimsen will, muss man ja schon sehr gezielt Bahnen zum richtigen Zeitpunkt erwischen. Und das wird hier stellenweise in manchen Leveln schon sehr frustig auf die Spitze getrieben, kann man eigentlich so sagen, oder?
Ja, wobei ich finde, der Schwierigkeitsgrad steigt ab einem gewissen Zeitpunkt relativ steil nach oben an. Also so die ersten ein, zwei Stunden,
es geht gut,
eigentlich geht es ganz gut, oder? Und dann wird es dann so ein bisschen knifflig. Absolut. Ich muss dazu sagen, es gibt auch so ein paar, ich finde ja fast zu wenige, so Rätsel-Levels, wo, es ist ja auch interessant, weil normalerweise beim Flippern, wie du ja weißt, Manu, ist es ja wichtig, dass man nudged, nicht? Also, dass man nicht nur flippert, sondern den Tisch ein bisschen bewegt, um die Kugel so halt aus einer schwierigen Position zu kriegen, zum Beispiel, damit sie nicht abläuft. Das gibt's nicht bei Rollers of the Realm, sondern es gibt so eine Art, ich weiß nicht, wie könnte man es nennen? Also man kann mit den Pfeiltasten die Kugel, während sie gerade also herumrollt, so ein bisschen beeinflussen, dass sie so ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts rollt.
Genau, so ein Eigenleben. Dadurch, dass es ja Persönlichkeiten sind, kann man sich so vorstellen, dass sie in der Kugel quasi in die andere Richtung laufen, um der Kugel noch so einen Spin zu geben. So könnte man sich so irgendwie vorstellen.
Genau, es ist ein bisschen so wie das Effet beim Billardspielen, wenn man so die Kugel so seitlich anstupst, damit sie dann so einen Drall hat, so ein bisschen. Ein Drall ist es eigentlich, ja. Und mit diesem Drall gibt's dann eben auch so Rätsel-Levels, wo man quasi gar keine Flipperfinger hat, sondern wo man nur mit diesem links-rechts die Kugel durch so enge Gässchen und so Bumper und so durchmanövrieren muss. Das fand ich eigentlich ganz nett. Wie hast
Coole
du das?
Idee, ja. Ja. Es fühlte sich immer ein bisschen schwerfällig an, weil man es nicht immer so ganz unter Kontrolle hat. Also die Kugeln natschen sich ja auch unterschiedlich gut. Also der Rogue zum Beispiel, dieser Förster, der dann irgendwie auch diese drei Wölfe und so herbeirufen kann, den kann man ja super gut steuern. Und so
du diesen Jäger.
Den Jäger, ja genau. Ja. Und diesen den Ritter zum Beispiel so gut wie gar nicht. Das fühlte sich dann schon ganz lustig an. Ich fand sie so zur Abwechslung ganz gut, diese Level, aber es war so Pseudo-Plattformer. Also es hat dafür nicht gut genug funktioniert, als dass ich da gerne mehr von gehabt hätte. Aber so zur Abwechslung, es passte ja auch immer so in die Story. Dann bist du irgendwie in so einem Kerkerverlies und dann musst du dich durch so Gänge durchmanövrieren, um diesen Ausgang zu finden, so ein kleines Mini-Labyrinth oder so. Oder manchmal war das auch auf den Flippertischen, so links oben war dann noch so eine Ecke mit so Kisten und dort konntest du dann auf diesen Kisten so rumhüpfen, ja, um noch irgendwie so einen Kristall einzusammeln oder so. Also ich fand es als Abwechslung ganz gut. Mir hat es auch gefallen, manchmal gab es ja auch so Erkundungslevel, auf denen du keine Gefahr hast und dann verlierst du auch keine Kugel, aber du musst einfach den Ausgang finden. Das heißt, du musst erst den Weg da freiräumen, dann musst du im Wald auf die nächste Ebene, da ist dann wieder so eine Rampe mit so einem zweiten Finger und dann musst du dort wieder den richtigen Unterschlupf finden, um diesen Level überhaupt, um durch diesen Wald überhaupt durchzukommen. Fand ich so storymäßig eingebettet ganz, ganz clever gemacht, ja.
Was mir ein bisschen abgegangen ist, sind so, ich würde es mal sagen, so ein bisschen so aufregendere Targets, wie so Rampen, gibt es eigentlich sehr wenige in dem Spiel.
Ja.
Oder irgendwelche Dinge, die halt ein bisschen, also das Spiel ist tendenziell ein bisschen langsam an vielen Stellen, was jetzt nicht immer schlecht ist, aber manchmal hätte ich mir so ein bisschen mehr so Rambazamba gewünscht.
Ja, das stimmt, ja. Es dauert meistens auch sehr lange dann diese Minibosse, also da kommt dann manchmal eben so ein Ritter mit so einem Energiebalken. Und erst wenn du den besiegt hast, geht's weiter. Und das kann sich manchmal schon so ein bisschen ziehen, weil du dann ständig wieder diese Heilerkugel holen musst. Dann geht dir irgendwie der Ritter verloren. Der Einzige, der ordentlich Schaden macht, den verlierst du dann gleich direkt sofort am Anfang. Das heißt, du musst dann mit dem Heiler wieder 10 Minuten spielen. Naja, 10 Minuten nicht, aber 2-3 Minuten spielen, um wieder genügend Mana einzusammeln, damit du ihn wiederbeleben kannst. Dann passiert dir deswegen vielleicht auch vor lauter Hektik, dass du den Heiler verlierst. Ja, und dann eiert man da so rum, bis man überhaupt wieder an der Stelle ist, um überhaupt wieder Schaden austeilen zu können. Und das kann manchmal, je nach eigenem Spielverhalten und ein bisschen Glück ist ja auch immer dabei, kann das sich manchmal schon ein bisschen zäh anfühlen. Und dann hat man den Boss irgendwie halb runter und dann ist man doch irgendwie Game Over und muss den Level wieder von vorne anfangen. Also der Flow stimmt manchmal nicht so richtig.
Ja. Und man kann ja auch wiederbeleben, aber eben nur eigentlich eine Kugel alle 10 Minuten vielleicht oder so, oder weil eben dann ist das Mana aufgebraucht und bis das wieder voll wird, dann dauert es immer eine Weile.
Hängt immer von den Abschnitten ab, wie viel Mana man da einsammeln kann, ja. Was mir gut gefallen hat, sind diese mehreren Ebenen-Level, also so, dass du so über 3-4 Etagen quasi spielst, dann schießt du dich da oben in den Fluss, da ist dann so ein Fluss an der Grafik und dann trägt der Fluss dich quasi in den nächsten Abschnitt. Und dort hast du dann wieder andere Ziele. Also sowas fand ich irgendwie ganz hübsch, dass diese mehrstufigen Levelabschnitte irgendwie so gab. Was mich dann immer genervt hat, wenn man dann in den zweiten Abschnitt gekommen ist und dort die Kugel verliert. Also ist einfach stellenweise ein bisschen frustig, das Spiel.
Du redest jetzt schon vom großen Endboss.
Nicht nur, nee, es gab's ja auch zwischendurch, dass man so Zwischenetagen hatte. Der Endboss, da müssen wir gesondert drüber reden.
Das ist ein eigener Punkt, ja. Nee, aber das finde ich ja auch, also ich meine, einerseits hängen die Levels natürlich sehr schön zusammen, andererseits ist mir auch ein bisschen so das abgegangen, dass es so eine größere Levelstruktur gibt, zwischen der ich immer hin und her wechsle, weil meistens eben ist es so ein klassischer Progress, wo du halt von der einen Ebene in die nächste kommst. Aber es gibt ja so eine Tradition bei Computerspielflippern, wo, also das war früher noch bei den 2D-Flippern, wo halt irgendwie so 3 Ebenen waren übereinander. Und wo die Kugel halt immer wieder, manchmal ganz unten, dann wieder Mitte, dann wieder ganz oben und das geht halt immer so hin und her.
Ja.
Und bei Rollers of the Realm ist es halt so ein klassisches Fortschreiten-Level, oder kommt man irgendwann wieder?
Oh, es gibt ein Level, wo man zweimal gleichzeitig spielt,
ja,
gell,
untereinander. Es gibt ein paar wenige Szenen, wo man wieder zu alten Levels zurückkehrt, ja, aber das ist eher die Ausnahme.
Ja, es gibt diesen ein Level, wo man auf 2 Etagen gleichzeitig spielt, wo ein Kellerverlies unten unterm Tisch zu sehen ist.
Ja,
der war schön. Ja.
Ach, das war doch der, wo man dann so unendlich lang spielt, oder? Wo dann immer wieder Keller und dann tut man das wieder das Gold abräumen und wieder oben wieder Keller, wieder Gold abräumen, da kann man irgendwie
Da kann man nicht weiter, bis man kapiert hat,
was man Arzt soll. Kommt hier, ne?
Ja. Wie fandst du es denn, also findest du das Experiment gelungen? Man kann es ja eigentlich schon als Experiment bezeichnen, diese zwei Genres so zu vermischen, gab es in der Form ja so noch gar nicht. Findest du es denn gelungen oder findest du es nur so als Experiment, ja, ganz nett, aber fehlt noch was?
Also ich muss dazu sagen, ich wusste das auch vorher nicht. Ich habe ja für The Ball is Wild eben ein Interview gemacht mit den Developern, ein ziemlich gutes, war sehr interessant.
Das verlinken wir natürlich.
War auch so schön, dass die sich so Zeit genommen haben und da haben sie gemeint, dass sie sich an einem alten NES-Spiel orientiert haben namens Pinball Quest. Ich kannte das, wie gesagt, auch nicht, ich habe es auch noch nicht probiert. Und ich habe mir das ein bisschen angesehen, ein paar Videos und so weiter und tatsächlich halt so, ich glaube 1990 oder so erschienen und das hatte ein ähnliches Setting, also ein ähnliches Prinzip, natürlich jetzt technisch logischerweise nicht so ansprechend, auch eher Nischentitel, also eben kennt heute ja niemand mehr, aber das war so die Vorlage ein bisschen für Rulers of the Realm. Aber nichtsdestotrotz, das ist lange genug her, dass man trotzdem sagen kann, das ist eine Pioniersarbeit ist in gewisser Weise. Ich finde es schon gelungen eigentlich. Es ist natürlich nicht perfekt, aber es ist ein guter Ansatz und man könnte da durchaus quasi perfektes Produkt draus machen, wenn man da sich hinsetzt und einen zweiten Teil macht. Ich befürchte halt leider, dass es nicht wirklich sehr durchdringend ist, dass das Spiel, obwohl es gut funktioniert für so eine Mid-Core-Gruppe, das sagen sie auch selbst, dass das ihre Zielgruppe ist, obwohl es durchaus ansprechend, glaube ich, für diese Zielgruppe sein wird und ist, ob das gut verkauft, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich hoffe es.
Ja, ich sehe es ähnlich. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht, weil ich halt gerne Pinball spiele und weil ich irgendwie dieses Experiment interessant genug fand, um zu sehen, was sie noch für Ideen haben. Also das hat mich schon vorangetrieben, dieses Spiel bis zum Ende zu führen, abgesehen vom Endboss. Aber ich hatte ja davor auch ein bisschen skeptisch. Skepsis, weil ich dachte, das kann schon auch leicht schief gehen. Das ist es nicht, aber so die Ballphysik und die Targets und so, das fühlt sich schon manchmal so ein bisschen schwammig an. Und also ich glaube, ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil, wenn die Muse haben, da noch weiterzumachen. Ich glaube, auf der Grundlage, da kann man was Tolles draus machen. Das ist jetzt eher so ein bisschen mehr als mittelgut, würde ich sagen.
Ja, also ich finde, es ist ein gutes Spiel. Es ist jetzt kein sehr gutes Spiel. Ja. Dafür, dass es, wie gesagt, eigentlich eine sehr ungewöhnliche Sache ist und auch das Gameplay als dieser Hybrid, als der es ist, wirklich nicht einfach ist, da Game Design technisch was Gutes hinzulegen, ist es wirklich bemerkenswert, dass es doch so gut funktioniert, wie es funktioniert. Mit der Ballphysik ist es eine eigene Sache. Ich habe das in dem Interview auch angesprochen und sie meinten, sie wollen natürlich nicht mit Flipper-Simulationen konkurrieren, was nahe liegt. Also sie wollen jetzt natürlich nicht Zen Pinball sein und auch nicht Pinball Arcade sein, aber natürlich musst du irgendeine Ballphysik haben, logischerweise, wenn du ein Flipper-Spiel machst. Das sind halt so Kleinigkeiten, also weil du hast, wenn du einen echten Flipper spielst, also einen physischen Tisch oder eben auch eine Simulation, gibt es halt so klassische Dinge wie den Bounce Pass zum Beispiel. Also wenn du nichts tust und die Kugel fliegt auf den Gummi von einem Flipperfinger, hüpft sie automatisch auf den anderen Flipperfinger. Das ist eine klassische Methode, um die Geschwindigkeit rauszunehmen. Mhm. Das geht zum Beispiel bei Rules of the Realm nicht. Und andere Dinge gehen schon, also sie haben ganz konkret ausgewählt, welche Dinge sie aus der klassischen Flipper-Ballphysik nehmen wollen und welche nicht. Ja. Und da gab es dann auch eben Gründe, dass sie sagen, ja, sie wollten das halt bewusst nicht mit diesen Bouncy-Flippern, wo das halt sofort zurückbounced, damit du eben leichter trappen kannst wieder. Also das ist immer so ein Hin und Her gewesen, offensichtlich im Game Design und auch bei der Physik, wo man quasi diesen Mittelweg findet zwischen guter Ball, also guten Spielfluss und der Physik, die halt notwendig ist.
Ja, ich finde schon, dass sie es auch ganz gut hingekriegt haben, aber es fühlt sich manchmal halt ein bisschen komisch an. Gerade wie du gesagt hast, manchmal gibt's ja so Rampen, da stimmte dann irgendwie auch die Perspektive nicht so richtig oder so, hatte ich das Gefühl. Also da ist dann so ein Ritter oben auf so einem, in so einem Kellerfenster und dann musst du immer über so eine Rampe schießen und ihn treffen und danach hüpft die Kugel irgendwo im Spielfeld rum und man hat immer gar nicht so richtig das Gefühl, dass man es im Griff hat. Also da kann man schon noch ein bisschen Feintuning betreiben, glaube ich. Aber ich habe auf jeden Fall tiefen Respekt davor, sich an so eine Idee ranzuwagen und das, so wie sie das umgesetzt haben, was sie aus dieser Idee gemacht haben. Wenn man ein bisschen Spaß an Pinballs hat und auch so Fantasy-Setting gegenüber nicht irgendwie abgeneigt ist, kann man da schon sehr viel Spaß haben. Man muss aber wirklich eine hohe Frusttoleranz haben, stellenweise.
Ja, das muss man echt sagen.
Genau, lass uns mal kurz über den Boss. Nee, was wolltest du sagen?
Ja, ich wollte nur kurz sagen, also jeder, der oder die sich für Flipper interessiert, sollte sich's ansehen. Also auch jemand, ja, der jetzt nicht so viel Computer spielt. Hören die deinen Podcast? Ich hoffe es.
Wir hoffen es, ja. Ja, also Pinball-Affinität vorausgesetzt, ist es auf jeden Fall ein Blick wert. Auf jeden Fall. Der Boss, da sind wir beide in eine Falle gerannt, die sich, wie sich dann aufklärte, inzwischen schon gefixt wurde. Aber wir haben es halt so als Early Adopter gespielt, dass es noch nicht gefixt wurde. Der Boss, oh Gott. Der Boss besteht quasi aus drei verschiedenen Minibossen. Oder drei, also drei Abschnitte. Also Mini
sind sie eigentlich.
Ja, ja, eben, genau. Also ein dreistufiger Boss, ja. Und die dauern jeweils, wenn man gut ist, dauern die jeweils 15 bis 20 Minuten, würde ich jetzt schon mal schätzen.
Also ein Durchgang, also alle Bosse dauert circa eine Stunde, würde ich sagen.
Ja. So, und was passiert natürlich? Man kommt beim ersten Mal dahin, merkt schon irgendwie, okay, das ist ein Boss, kriegt den ersten nicht gebacken. Probiert es nochmal, kriegt es dann einigermaßen raus, merkt, okay, da gibt's eine zweite Stufe. Dann landet man bei der zweiten Stufe, die erwischt man vielleicht mit Glück gleich, landet bei der dritten Stufe, hat nur noch ein Leben, stirbt, geht davon aus, dass es einen Zwischencheckpoint gibt, weil man ja die zwei vorderen Bosse schon eine halbe Stunde beackert hat. Was passiert, muss wieder von vorne anfangen. Ich habe so geflucht, das war irgendwie nachts um 1:30 an Weihnachten.
Den Weihnachtsfrieden
gestört. PSN war down, alle Kinder haben friedlich geschlafen. Ich habe gesagt, so, jetzt wage ich mich an den Boss von Rollers of the Realm und war dann wirklich dann endlich bei dieser dritten Stufe und habe mich schon gefreut und dachte so, okay, jetzt muss ich nur noch diese dritte Stufe schaffen. Die war gar nicht so schwer, habe ich jetzt irgendwie gedacht. Die kriege ich jetzt auch mit frischen Kugeln nochmal hin. Ja, Pustekuchen. Naja. Sofort auf Twitter, weil PSN war ja down, mich irgendwie aufgeregt. Auf Twitter dann gleich mal den Rollers of the Realm Account angeschrieben, ob das ihr Ernst sei.
Habe ich damals auch gemacht, ja.
Den Boss da keine Checkpoints einzubauen. Ich hätte fast meinen Controller irgendwie zerstört, den PS4-Controller. Ich habe es auf der PS4 gespielt. Läuft übrigens super mit diesen Flipper-Tasten. Du hast, glaube ich, am PC gespielt, gell?
Ich habe auf Steam gespielt, ja, aber auch mit Controller.
Ja. Und dann haben sie zurückgeschrieben, ja, wieso, das ist doch gepatcht. Und ich so, ja, super, jetzt bin ich doch Opfer des PSN-Downs geworden. Und dann haben sie gesagt, ach nee, du bist ja Europa, ja, da fehlt irgendwie noch der Patch. Also Sony Amerika ist gepatcht, Steam ist inzwischen gepatcht, gell?
Genau, also damals, ich habe es tatsächlich am Tag gekauft, an dem es erschienen ist, das war, glaube ich, Anfang November oder so, Mitte November, irgendwann im November. Und da wurden eben noch die ganzen Feedbacks gesammelt von den Leuten und ich war eben auch einer der ersten, die gesagt haben, das geht ja echt gar nicht, und ich war wirklich auch ziemlich sauer. Eben, und du bist halt so sauer, weil es so lange dauert. Also ich meine, okay, wenn ich einen Boss, klar, dann probiert man halt ein paar Mal, bis man es draußen hat. Und es war dann auch in den Foren, ich war eine Weile auch in dem Steam, in der Community, wo die ganzen Postings zu dem Spiel waren, um eben zu sehen, was die anderen schreiben. Und es ist auch total notwendig, dass du bei diesen Bossfights die Kugeln wirklich perfekt, also auch perfekt weißt, was welche Kugel wie macht. Und ich meine, wir können jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ist jedenfalls schon so, dass man irgendwie tatsächlich strategisch genau wissen muss, wann welche Kugel wie was, wo, warum oder warum nicht macht. Ansonsten ist es schwierig, diese Bossfights zu machen. Aber jetzt gibt es ja den Patch.
Zum Glück. Also nochmal drauf achten, ich weiß gar nicht, woran man das jetzt sieht, ob Sony Europa den Patch auch schon hat. Müsste man mal irgendwie vielleicht nochmal gucken oder nach. Also auf jeden Fall als kleine Warnung vorher gucken, ob inzwischen der Patch da ist, bevor man sich an den Boss wagt.
Ja, aber auf Steam ist es auf jeden Fall. Und also sie haben auch Phantom Compass, also die Firma hat auch schnell, der Entwickler hat schnell reagiert, eigentlich muss man schon sagen.
Und es ist Cross-Buy, auch sehr schön, kann man auch für unterwegs, also auch auf der Vita, schön mitnehmen, zwischendurch mal bisschen grinden, bisschen Gold einsammeln oder auch ganze Levelabschnitte machen. Ist dann so typisch dieses Save-Game hochladen zu PSN, Cross-Save, und dann kann man auch auf der PS4 wieder weitermachen.
Genau, da fällt mir ein, es gibt ja auch ein paar so Challenge-Levels, die eigentlich auch ganz nett sind, also wo man quasi auch Playfields, die man schon kennt, dann ich weiß nicht, ich glaube, es gibt so Zeitlimit-Dinger, oder wo du innerhalb von 10 Minuten möglichst viele Punkte machen musst und so ähnliche Sachen. Also das ist auch ganz nett, so als zum Drüberstreuen.
Weil du gerade gesagt hast, diese Söldnerkugeln hast du vorhin erwähnt, die habe ich mir gar nie leisten können, weil ich immer, also die kosten irgendwie 5000 Gold. Hat man die dann nur einmal oder hat man die dann für immer freigeschaltet? Ich habe immer die Items gekauft, weil Rollenspiel typisch kannst du natürlich Ringe, Taschen, Hüte, Schwerter irgendwie für deine Kugeln kaufen, die dann verschiedene Fähigkeiten upgraden. Also zum Beispiel der Jäger, wenn der an Gegnern vorbei rollt, schießt der zum Beispiel auch schon Pfeile. Ja, also so Sachen, die in normalen Flippertischen halt nicht Sinn machen oder möglich sind. Das gibt's dann hier auch, dass der automatisch dann da schießt oder der Magier, der macht dann Feuer. Oder weiß nicht, ist kein Magier, gell? Der zündet dann quasi Gegner an, wenn er sie trifft. Also das ist schon
alles drin. Diesen Alchemisten oder so, der irgendwie so, wo eben alles so explodiert, so zwischendurch mal.
Aber diese Zusatzkugeln hat man die
dann? Wenn du mal einen Söldner frei schaltest, dann hast du den immer, die Söldnerkugel. Ja, das schon. Aber das ist auch ein bisschen ein Problem, weil du erwähnt hast, die ganzen Items, die man kaufen kann mit dem Gold und so. Also einerseits weiß man anfangs, das ist aber oft bei Rollenspielen so, nicht, welche Items eben die besten sind. Und dann sitzt du auf welchen, die teuer waren, aber die nichts bringen oder nicht für deinen Charakter so gut sind. Aber das Problem ist auch, dass es einfach zu wenig, also wenn du das Spiel mal durch hast, gibt es zu wenig Grund und zu wenig Incentives, dass du nochmal spielst oder dass du noch weiter grindest und noch mehr von diesen Items sammelst. Das ist ein bisschen schade. Also da hätte man noch irgendwas einbauen können, wo quasi dann noch nachher noch mehr Möglichkeiten da sind, dass du sagst, ja cool, spiele ich noch weiter, level mich noch ein bisschen hoch, damit ich dann noch irgendwelche Experts-Welten schaffen kann oder so. Also ich hoffe, dass zumindest ein bisschen DLC noch kommt, falls es schon keinen zweiten Teil geben wird. Aber wer weiß, vielleicht wird ja wieder eh alles gut und die ganze Welt liebt Rules of the Realm in den nächsten Wochen.
War das eigentlich ein Kickstarter-Projekt? Also von... Puh, weiß das ich gar nicht mehr.
Glaube ich fast gar nicht.
Weil es ist nämlich komplett gesprochen. Also es ist die ganzen Zwischensequenzen sind dann immer so gestaltet, dass man quasi die Charakterbilder sieht. Und war ich erst erstaunt, dass es komplett vertont ist. Also es ist richtig, richtig hingebungsvoll mit verschiedenen Sprechern, mit irischen Akzenten und so weiter und so ein schottischer Säufer, der dann irgendwie da rumkrummelt. Also diese Zwischengeschichte, da haben sie sich ja, die gewinnt jetzt keinen Pulitzerpreis, diese Geschichte, aber es ist sehr liebevoll trotzdem an dieses Fantasy-Setting, irgendwie so eine Hommage mit, wie gesagt, durchgängig Sprachausgabe und auch relativ viel Text.
Ja, also die Geschichte, das ist eine interessante Sache. Also wie du sagst, sie ist einerseits, also die Geschichte selbst ist eigentlich sehr Standard, so Fantasy-mäßig, aber eben die Sprachausgabe ist schön. Und das Interessante ist ja auch die Charaktere an sich, weil zum Beispiel diese ganzen weiblichen Kugeln, das sind alles sehr starke Frauenfiguren oder Frauenkugelfiguren, wie auch immer man das sehen will. Das fällt schon sehr auf, oder? Und ich habe dann auch im Interview mit Phantom Compass das erwähnt, habe ich gesagt, seht ihr euch quasi als feministisches Spiel, mehr oder weniger halt, oder die Story, oder was ist da der Hintergrund, warum diese Story so angelegt ist, diese Frauenfiguren und auch generell ich finde, die Figuren selbst sind viel interessanter als die Story an sich, und sie meinten dann, es ging jetzt weniger um das Frauenbild hauptsächlich, sondern allgemein um Figuren, die vor allem in dieser mittelalterlichen, in diesem Setting und in nicht mittelalterlichen Settings vielleicht auch, leider, eben oft benachteiligt sind und sich da vielleicht noch mehr durchkämpfen müssen als andere. Und quasi die von der Gesellschaft möglicherweise benachteiligt sind oder schlechter behandelt werden. Und dass man diese Figuren eben besonders herausstreicht und deren Kampf in unterschiedlichen Facetten eben darstellt. Das fand ich auch sehr interessant.
Ja, schönes Beispiel auch, dass man eben auch bei so einem Spiel auf solche Sachen achten kann.
Ja, genau. Eben unabhängig davon, wie die Story jetzt tatsächlich ist, weil die ist halt eben so irgendwie, aber die Figuren reißen das wieder total raus.
Genau. Also, Rollers of the Realm, bei Steam habe ich gerade geguckt, 8 Euro, das ist es auf jeden Fall wert. Leider keine Mac-Linux-Version, ist nur Windows. Aber wie gesagt, wer die Konsole hat, kann sich das auch als Cross-Save kaufen, ist auch unwesentlich teurer dort. Sehr schön. Dann danke ich dir. Dann leiten wir die Leute weiter zu dem Interview bei dir. War das ein Audio- oder ein Textinterview?
Das war ein Audio-Interview, ist aber alles transkribiert. Also es gibt auf theballiswild.net das transkribierte Interview, was wirklich sehr gut gelungen ist. Nochmal fand ich gut, dass sie sich Zeit genommen haben. Und es gibt auch eine Review, wo man das nochmal nachlesen kann auf Englisch, wer es denn möchte.
Wunderbar. Und wer die ganzen Fachbegriffe nachgucken kann, die findet man dann dort auch bei dir. Natschen und Co. bei diesen Tutorial-Videos und so.
Stimmt, ansonsten einfach googeln. Es ist nicht so eine große Wissenschaft.
Dann danke ich dir für den Besuch und auf welches Flipper-Spiel freuen wir uns denn jetzt, wenn Rollers of the Realm weg ist? Gibt es irgendwelche Ankündigungen?
Schwer zu sagen. Also ich muss gestehen, von den Computerspiel-Flippern wüsste ich jetzt nicht, was an großen Namen kommt.
Nee, was steht 2015 auf deinem Programm, was Flippern angeht?
Ach so, dass mein Flipper-Keller fertig ausgemalt und befüllt ist und alle Tische repariert sind. Das steht bei mir mal an. Ansonsten, ja, also ich spiele derzeit halt die ganzen Zen-Tische und Pinball-Arcade und so weiter. Und was auch ansteht in Sachen Computerspiel-Flippern, ist, dass ich tatsächlich so auch für The Ball is Wild vor allem so eine Serie machen möchte mit unterschiedlichen Systemen. Sagen wir jetzt mal NES, und da einfach alle Flippertische mir hernehmen, die erschienen sind für das System. Das sind jetzt im Fall von NES, oder sind generell nie viele, sind vielleicht immer so eine Handvoll. Und andere Kugelrollspiele, Marble Madness, ist ja sehr verwandt.
Oh, ja. Spiel.
Und dass man da einfach so Kurzreviews macht, sich ansieht, okay, welche Flipper gibt's für den NES, wann sind die erschienen, was ist der Höhepunkt, welche eben Surrounding Games, die halt auch so kugelrollmäßig sind, gibt's und da einfach so Mini-Reviews. Genau, das ist so der Plan, das möchte ich dieses Jahr so ein bisschen verstärkt machen.
Sehr schön. Werden wir beobachten. Dann bis zum nächsten Mal, lieber Robert.
Bis dann. Danke.
Tschüss.